Meine Prämisse oder mein Ansatz ist eigentlich der, dass ich eigentlich erstmal überprüfen muss, diese Person, passt die in unsere Organisation, passt die in die Art, wie wir denken, passt die in unser Wertesystem? Eine technische Ausbildung, die kann man am Ende sicherlich an der anderen Stelle noch ergänzen, aber der Rest davor ist einfach viel, viel wichtiger.
Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und heute darf ich begrüßen den Roland Jüriskes. Habe ich richtig buchstabiert und
korrekt
richtig formuliert?
Ja, passt perfekt.
Sehr gut. Du bist Geschäftsführer bei Greenic. Was genau ihr macht, wo ihr zugehört, das erfahren wir gleich alles. In der heutigen Folge soll es gehen um Fachkräfte. Das ist nicht das erste Mal der Fall, aber ich glaube, es passt richtig gut mit euch darüber zu sprechen, um das Thema Mitarbeiter finden und binden. Starten wir wie immer, 6 Fragen zum Einstieg.
Sehr gerne.
Du hast gesagt, du hast schon ein paar Folgen gehört, bist vorbereitet, das ist gut. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Geboren in Bielefeld, aufgewachsen tatsächlich in Verl. Ja, und hab da bis zum Studium gelebt, kurz zu sagen, ja.
So haben wir es am liebsten, geboren in Bielefeld.
Ja.
Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung und das Studium als?
Ich habe ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Wirtschaftsinformatiker.
Guck mal, eine Parallele.
Ja?
Ja, bei mir war es nicht mehr Diplom, aber Master.
Master, ja.
Heißt ja nicht mehr Wirtschaftsinformatik, ja. Ein cooler Anglizismus.
Ist jetzt was anderes, ja. Genau.
Ja. Heute bin ich beruflich
Geschäftsführender Gesellschafter der Greenic GmbH und Co. KG.
Als Bielefelder sollte man mindestens einmal.
Oh, ganz interessante Frage. Ich habe drüber nachgedacht. Das ist bei mir tatsächlich auch schon einige Jahre her. Aber was mich echt beeindruckt hat, war der Besuch bei der Radrennbahn. Ich weiß nicht, wer da schon mal war, aber das ist sehr, sehr spannend. Zum einen diese Steherrennen mal zu besuchen, die da durchgeführt werden. Das ist einfach eine sehr, sehr interessante Sportart, wenn man mal da war. Aber auch, was ich total cool finde, ist diese ganze Leidenschaft bei der Organisation drumherum. Das ist ein Verein, der das halt quasi macht. Und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich kann das nur empfehlen, da mal hinzugehen. Ich war noch nicht ganz oft da, aber es ist auf jeden Fall ein bleibender Eindruck gewesen.
Cool. Bei all den Folgen, den Tipp haben wir auch noch nicht. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen.
Ja, ich habe erst überlegt, nehme ich jemanden, der noch lebt, dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr gestalterischen Aspekt da drin. Ich habe mich aber doch für jemanden entschieden, der schon etwas länger tot ist. Niklas Luhmann, ja, ein Soziologe, glaube prägend fürs 20. Jahrhundert, kann man sicherlich sagen. Und ich habe mich halt sehr lange mit seinen Theorien rumgeschlagen, halt auch im Studium. Und zum einen würde ich natürlich gerne wissen, ob der Mensch hinter diesen Theorien ähnlich kompliziert ist. Und was mich tatsächlich interessieren würde, wäre, ob er sozusagen seine Erkenntnisse oder wie seine Erkenntnisse eigentlich auf die heutige gesellschaftliche Problematik vielleicht oder uns helfen könnten, die heutige gesellschaftliche Problematik zu lösen.
Lass mal so. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, dann würde ich?
Ja, natürlich in unserer Branche würde ich digitalisieren und Bürokratie abbauen. Das wäre das sicherlich naheliegendste. Aber ich glaube, ich würde erst mal anfangen, mal zu versuchen, mit einem Querschnitt aus unserer Gesellschaft mal ins Gespräch zu kommen und sich mal anzuhören, wo der Schuh wirklich drückt und dadurch vielleicht mal ein paar Prioritäten abzuleiten. Ich glaube, das wäre eine Vorgehensweise, die ich mögen würde.
Okay. Wenn man jetzt von Geschäftsführer zu Bürgermeister kommt und so eine Aussage hört, das macht ja schon mal Lust, jetzt nachzufragen. Wie geht ihr mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Bevor wir das machen, Ronald, erstmal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die euer Unternehmen nichts sagt. Kurz und knapp.
Ich versuche es ganz knapp.
Was macht ihr?
Ja, wir sind eigentlich ein IT-Beratungshaus, kann man von der Perspektive einmal sagen. Unsere Idee ist eigentlich die, oder muss vielleicht mal angefangen von den Problemen, die unsere Organisationen oder die Unternehmen so haben. Mittlerweile ist es ja so, dass viele Organisationen halt IT benötigen, um wettbewerbsfähig zu sein, um Vortreiber zu sein, um innovationsfähig zu sein etc. Und wir helfen IT-Organisationen quasi sich besser zu organisieren. Und das ist zum einen vom Tooling her, also klassischerweise Werkzeuge, Software etc. Mhm. Aber für uns auch mindestens genauso wichtig, wie sie damit arbeiten. Das heißt, die Prozesse, den Teamaufbau etc., das liegt uns sehr am Herzen, weil wir wissen, noch viele Jahre Erfahrung darin haben, dass es das Werkzeug an sich nicht ist, sondern dass die Menschen drumherum dazugehören und diesen Prozess leben müssen und alle gleichzeitig so viel Potenzial haben, halt so Organisationen voranzubringen. Und da ist unsere Kernmission, da zu helfen. Und das machen wir jetzt seit mittlerweile 10 Jahren ungefähr in der Form. Und ja, haben da sehr viel Freude dran. Und ja, der Erfolg gibt uns recht, dass es auch eine wirksame Art der Arbeit ist, die wir so tun.
Und in meiner Vorbereitung habe ich erfahren, ihr gehört zur Accocon Group. Das kann man vielleicht zur Einordnung noch ergänzen.
Genau, richtig. Die Accocon Group gibt's schon etwas länger. Ist auch entstanden aus einem IT-Systemhaus. Mittlerweile sind es 3 verschiedene Companies, die sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und wir haben uns genau den rausgesucht und sind da sehr, sehr glücklich drüber. Natürlich auch zusammen mit unseren Schwesterunternehmen, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, die IT-Landschaft in Ostwestfalen und ja mittlerweile dachweit quasi zu entwickeln. Ja.
Mhm. Weil du so bescheiden bist, ich nenne sie mal gerade noch BlueQ und Goldsteps.
Mhm.
Alle Silberpartner von Dasking aus Bielefeld. Mensch, vorbildlich.
Ja.
Sehr gut. Was würdest du sagen, ihr seid schon ein bisschen länger am Markt. Du hast eben gesagt, der Erfolg gibt euch recht. Was war denn der Weg hin zum Erfolg? Kann man das so in der Retro schon sagen?
Ja, also aus meiner Sicht sind es so 2, 3 Kernaspekte, die uns erfolgreich gemacht haben in der Form. Man muss halt zum einen vielleicht ein bisschen den Hintergrund noch verstehen, wie wir uns entwickelt haben. Wir waren früher ein reines IT-Software-Entwicklungshaus, kann man sagen. Und wir haben halt für viele auch namhafter Kunden aus der Umgebung hier Software gebaut. Und wir haben irgendwann das Geschäftsmodell geändert, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich kein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell für uns in der Form, dass wir sagen, wir wollen jetzt irgendwie Individualsoftware für unsere Kunden entwickeln. Wir haben uns aber immer schon total viele Gedanken darüber gemacht, wie dieser Prozess gut funktionieren kann. Also was braucht man eigentlich dazu, um Software gut zu entwickeln. Ich bin sehr, sehr früh mit dem Thema Agilität in Verbindung gekommen. Das ist also schon ein Thema, was ich sehr, sehr lange schon verfolge, weil ich immer denke, dass, wie gesagt, das Team und der Mensch da drin einfach unheimlich viel Potenzial in guten Lösungen halt hat. Und den Weg sind wir konsequent gegangen und haben dann halt das Modell geändert und haben gesagt, wir helfen euch mal, liebe Kunden, da einfach besser zu werden. Und was wir von vornherein gemacht haben, ist, dass wir auch unsere Teams und Mitarbeiter halt eingebunden haben, viel Selbstorganisation gefördert haben, auch neuen Kolleginnen und Kollegen mal was zugetraut haben und gesagt haben, nehmt das mal für euch an und das ist eure Verantwortung und eure Aufgabe. Und damit sind sehr, sehr viele auch unserer langjährigen Mitarbeiter in ihrer Persönlichkeit aus meiner Sicht sehr stark gewachsen und haben halt einen enormen Beitrag geleistet zu dem, was wir heute sind. Und das war aus meiner Sicht so einer der Kerntreiber, die wir da gesehen haben.
Das Letzte klingt natürlich so total zukunftsorientiert, ja. Und so, wo viele Unternehmen ja vielleicht auch noch so gerade auf dem Weg sind oder sich auf dem Weg machen. Für die Entwicklung brauchtet ihr ziemlich viele Fachkräfte, wahrscheinlich vor allen Dingen im IT-Umfeld, ne? Oder vielleicht so, ich will jetzt nicht zu fachspezifisch werden, aber auch so Scrum Master und agile Coaches und, also korrigiere mich, ne, aber das sind ja schon ziemlich spezielle Profile, die man jetzt nicht einfach so mal findet. Vor allen Dingen nicht in der Menge.
Ja.
Was würdest du sagen, was habt ihr richtig gemacht, dass das geklappt hat?
Mhm. Also wir sind verschiedene Wege gegangen. Ich glaube, das ist auch was ich immer wieder jedem mitgeben kann, der vor einem ähnlichen Problem steht. Wir haben zum einen halt angefangen, und sehr stark an den Hochschulen zu bewegen. Das war halt ein Punkt, das Netzwerk dahin aufzubauen. Egal, ob es jetzt hier die Fachhochschule in Bielefeld war, die Universität. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Lehrauftrag angenommen, um einfach zu gucken, okay, was haben wir da an Themen und an Möglichkeiten, um vielleicht auch dort neue Teammitglieder zu sourcen. Sicherlich, das ist jetzt ein blöder Begriff, aber sicherlich auch jemand mit einem langfristigeren Plan, weil am Anfang ist es vielleicht erstmal nur eine studentische Hilfskraft. Aber wir haben sehr, sehr viele dieser studentischen Hilfskräfte tatsächlich übernommen, die eine feste Anstellung bei uns bekommen haben. Das war halt ein Weg, den wir gegangen sind. Der zweite Weg, den wir gegangen sind, um erstmal überhaupt Menschen zu finden, war, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns auch auf die vielleicht gar keine IT-technische Ausbildung genossen haben. Also wir sind das Thema Quereinsteiger stark angegangen und haben uns überlegt, was muss denn jemand kennen, also als IT-Kenntnis haben, der vielleicht fachfremd in dieses Thema reinkommt. Und ganz oft, oder das ist so meine Prämisse oder mein Ansatz ist eigentlich der, dass ich eigentlich erstmal überprüfen muss, diese Person, passt die in unsere Organisation, passt die in die Art, wie wir denken, passt die in unser Wertesystem? Und eine technische Ausbildung, die kann man am Ende sicherlich an der anderen Stelle noch ergänzen, aber der Rest davor ist einfach viel, viel wichtiger. Und dadurch haben wir einige Kolleginnen und Kollegen gewinnen können, die, wie gesagt, mit fachfremden Abschlüssen. Wir haben einen Archäologen hatten wir dabei, dann haben wir im Prinzip, was haben wir denn noch, Lehrer. Es ist im Prinzip sehr, sehr viel und im sehr, sehr breiten Querschnitt dabei, wo wir gesagt haben, okay, das kann an der einen Stelle ein super Profil sein, was uns hilft. Und dann sind wir natürlich viel darüber gegangen, dann auch zu gucken, wie können wir die Leute enablen. Und da war ein ganz, ganz spannender Ansatz, was ich halt auch sehr, sehr gut fand. Wir haben versucht, erst ein bisschen über so ein zentrales Onboarding das zu machen und so. Und dann haben wir aber festgestellt, dass es eigentlich viel schlauer ist, den Teams das zu überlassen, wie die neuen Kolleginnen und Kollegen halt aus den Teams halt ongeboardet werden müssen. Und so ist also wirklich so ein sehr umfangreicher Onboarding-Plan entstanden, den quasi jetzt jeder neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterin halt durchläuft. Und da sind wir sehr stolz drauf, weil ich das halt auch von der Idee halt einfach irgendwie spannend finde, zu sagen, so da, wo die Arbeit passiert, sagen wir es mal so, da muss auch verstanden werden, was die neuen Teammitglieder brauchen. Und das ist ein Konzept, was gut aufgegangen ist.
Sucht ihr die Leute dann primär lokal oder ist es für euch eher sekundär interessant, wo die sitzen?
Muss vielleicht eins vorwegnehmen. Wir haben sehr früh, ich glaube, das war 2017, mit einem Homeoffice-Modell begonnen oder wir hatten versucht, ein Homeoffice-Modell aufzubauen. Und
niemand ahnte was von einer Pandemie.
Nein, es gab den Begriff Corona noch nicht, doch nur als Bier, glaube ich. noch nicht in der Gestaltung, wie wir ihn heute kennen. Und wir haben halt früh angefangen, damit zu probieren, weil wir gesagt haben, okay, als Beispiel, wir hatten einen Kollegen aus Schieder-Schwalmberg. Also ich weiß nicht, ob alle das kennen, das ist aber im tiefsten Lipperland. Und der hatte halt einfach eine unheimliche Anfahrt. Jeden Morgen eine Stunde und oft mehr von dort rüber und abends eine Stunde und oft mehr zurück.
Schöner See da, ne? Aber ansonsten schwierig
nach Bielefeld. Es ist sehr ländlich, aber nach Bielefeld, ich sag mal, die Ostwestfalenstraße ist tatsächlich auch nur eine Straße und man braucht sehr lange. Also jeder, der die schon mal befahren hat, weiß, dass das in der Regel ein Ärgernis ist. Und wir haben dann angefangen, mal drüber nachzudenken. Und auch ich habe natürlich so ein bisschen, auch als Führungskraft, natürlich immer erstmal so Themen damit gehabt, so kommen die Leute zu Hause und läuft das und funktioniert das. Man hat ja so ein bisschen Bedenken, ne? Dann machen die irgendwas, aber nicht arbeiten, wie auch immer. Und wir haben dann versucht, so Modelle aufzubauen, weil ich dann gesagt habe, das funktioniert nicht, die müssen auch mal im Büro sein und so. Und da ging das halt los, dass wir gesagt haben, ja, okay, einen Tag die Woche Homeoffice oder zwei Tage die Woche Homeoffice. Und dann wurde wie wild irgendwie alles drumherum geplant. Und wir haben dann aber festgestellt, dass das eigentlich alles Unsinn ist. Und dann irgendwann sind wir halt dahin gekommen, das war, glaube ich, 2019 oder so, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt diese Regelung auf 100% und geben die Verantwortung für das produktive Arbeiten eigentlich in die Teams.
Bis zu 100%, jeder darf sich aussuchen. Genau. Also er kann ins Büro kommen, muss er aber nicht.
Genau, er kann, muss aber nicht. Also es ist die Selbstständigkeit des Teams und auch das Team, das ist auch heute noch so, entscheidet, wann es sich im Büro trifft und wann nicht. Und dann war das natürlich schwierig, ich sag mal so in Kundensituationen, weil damals war halt natürlich bei den vielen Kunden, wo wir halt hinfahren, war es dann so, nein, wir wollen nicht, dass das remote passiert, sie müssen zu uns kommen und so weiter und so fort. Und dann kam Corona, ehrlicherweise. Und seitdem hat sich das Mindset halt auch bei den meisten unserer Kunden stark verändert. Wobei ich sagen muss, dass wir auch immer noch dran sind und das will ich auch weiter fördern, dass wir Termine auch vor Ort machen, damit die Bindung einfach zwischen Kunden und Berater einfach da ist. Das ist normal, dass man halt über einen Kanal, Teams oder wie auch immer halt das nicht so hinbekommt, als wenn man sich, wie wir beide jetzt
hier. Zumindest initial, oder? Genau. Also ich finde, danach kann man immer ganz viel auch über Teams machen oder wir arbeiten auch mit Kanban-Boards, mit Kunden zusammen, ne, wenn es um Posts geht und so. Kannst du alles super regeln, aber initial und dann so in weiteren Abständen. Das ist eigentlich so Best Practice bei uns.
Und so haben wir es auch. Und seitdem haben wir sind ganz, ganz spannende Sachen passiert. Also zum einen haben wir einen Kollegen, der hat bei mir damals tatsächlich auch eine Ausbildung schon gemacht, so ein Fachinformatiker hier in Bielefeld, kommt ursprünglich aus Bielefeld und ist dann irgendwann nach Trier gezogen und war natürlich jetzt gar kein Problem mehr, ne, dass man dann mal nach Trier ziehen kann oder so einen anderen Fall, den wir, glaube ich, hatten, da ist irgendwie ein Haus geerbt worden, am Rande des Harzes so ungefähr, weil wäre so eine Sache gewesen, hätte man früher nie machen können, weil dann müsste ich ja jeden Tag vom Harz irgendwie nach Bielefeld kommen. Sowas geht jetzt und solche Modelle sind natürlich schön, wenn man sie unterstützen kann, wenn man die Flexibilität dann da auch unterstützen kann und das ist auch was, glaube ich, auch ein Erfolg bei der Mitarbeiterbildung oder zur Mitarbeiterbildung einfach beiträgt.
Ja. Und zur Akquise ja auch. Genau. Du hast ja ein viel weiteres Feld, ne, wo du schauen kannst. Ich finde an der Stelle, weil wir machen das wirklich sehr, sehr ähnlich und auch aus tiefster Überzeugung von mir, ich wollte immer so arbeiten und so, dann ist aus einer Selbstständigkeit ist eine Agentur geworden und dann habe ich halt von Anfang an auch gesagt, es gibt erstmal ganz viel Vorschussvertrauen und das musst du erstmal bei mir kaputt machen, bevor du dich rechtfertigen musst. Und also deswegen ganz viel, ich höre ganz viel Parallelen und jetzt finde ich spannend, wie du das beantwortest. Was trägt oder was tragt ihr oder vielleicht auch du in Person dazu bei, dass es trotzdem einen Teamgeist und eine Loyalität zum Unternehmen gibt?
Also das eine ist aus meiner Sicht sehr, sehr hoher Grad an Transparenz. Jetzt von mir als aus der Geschäftsführung. Ich bin ja jetzt nicht der einzige Geschäftsführer, noch einen zweiten Geschäftsführer dazu. Wir setzen alles daran, dass wir transparent sind in allen Dingen, die wir tun. Dass wir fair sind, dass wir im Prinzip die Werte, die man eigentlich für ein gutes Miteinander braucht, auch leben. Das fängt damit an, dass wir Geschäftszahlen maximal transparent machen, dass wir Entscheidungen maximal transparent machen, sagen, warum tun wir das, warum wollen wir das, was ist die Idee, aber auch Entscheidungen in die Teams geben, dass auch dort verstanden wird, dass gestalterischer Raum halt da ist. Und das bringt natürlich zum einen eine Bindung für die Leute, die da Lust zu haben und sagen, ich kann hier was erreichen, ich kann hier mitgestalten. Da ist nicht jemand, der mir von oben irgendwie Prozesse aufdrückt, sondern ich kann das für mich entscheiden, wo ich weiß, das ist der beste Weg und muss mich nicht ärgern. Das ist sicherlich ein Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, wir spielen sehr viel auch mit unterschiedlichen Werkzeugen und Möglichkeiten. Zum einen haben wir natürlich eine Technologie, die uns helfen soll. Zum Beispiel, wir haben jetzt mittlerweile so eine virtuelle Welt, die wir aufgesetzt haben, also virtuelle Büros, wo man halt auch mal einen Smalltalk direkt machen kann in der digitalen Welt. Also da kann ich quasi mit so einem Männchen, muss man sich vorstellen, da durchlaufen und kann dann eine Kollegin oder einen Kollegen direkt ansprechen und sagen, hast du mal 3 Minuten? Oder man trifft sich in der virtuellen Kaffeeküche. Solche Sachen machen wir halt. Da experimentieren wir sehr viel und gucken, ob das noch eine weitere Bindung bringt. Aber auch gemeinsame, größere Zusammentreffen. Wir machen 2x im Jahr so ein großes Strategie-Meeting, meist über 1 bis 2 Tage, wo wir dann halt gemeinsam daran arbeiten, wo wollen wir hin, was sind die Beteiligung der einzelnen Teams an dieser Strategie, was sind die Maßnahmen, die wir ableiten, sodass wir auch ein Commitment auf das Gesamtziel der Organisation haben. Das ist mir super wichtig, weil ich einfach immer wieder feststelle, dass Strategie und das Operative oft sehr stark auseinandergehen. Und das ist für mich sehr wichtig und das bindet einfach auch sehr gut, weil jeder weiß, wofür er etwas macht. Und ich glaube, die Sinnstiftung ist das Wichtige, dass wir, was wir so haben.
Echt cool. Ich höre ganz viel so Haltung raus. Also ich glaube, so um die Unternehmenskultur muss man sich bei euch keine Sorgen machen. Ne? Gibt's da jemanden, wir haben ja noch gar nicht so richtig die Unternehmensgröße gehört. Ja. Also arbeitest du da viel mit irgendwie HR zusammen? Macht ihr euch so richtig viele Gedanken oder wie läuft das bei euch?
Genau, also wir sind jetzt knapp Mitte 40 Mitarbeiter in den Dreh. Ich weiß gar nicht genau, 43 glaube ich jetzt. Ich habe es mir jetzt mal vorangucken können. Steht vorbereitet. Genau, wir haben uns, also man muss sich das auch mal vorstellen, wir haben halt in den Teams jeweils eine Person, wie so eine Art, Scrum Master ist vielleicht falsch, weil wir so ein bisschen ein anderes Modell fahren, aber jemand, der sich sozusagen so um den Flow des, bei uns heißen die Teams übrigens Squads, das ist ein bisschen eine andere Vorgehensweise, die wir da haben, aber der sich so ein bisschen um den Flow kümmert, Meetings moderiert, so Moderationshygiene nennen wir das, oder dass man hat es halt so Regeln eingehalten werden, die das Team sich selber auferlegt. Und dann haben wir quasi noch 2 Agile-Coaches, die sozusagen dann zentral gemeinsam mit mir, aber auch den Teams selber halt Maßnahmen ableiten oder auch strategische Dinge voranbringen, wie jetzt spezielle Trainings, die wir vielleicht anbieten wollen oder jetzt auch das Thema, was ich eben hatte mit den virtuellen Welten. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wir sozusagen über diese beiden Kolleginnen quasi dann eingestreut haben und die forcieren das dann und helfen dann quasi solche Sachen mit an den Start zu bringen. Mhm. Und da leisten wir uns schon sehr viel aus meiner Sicht. Das ist, glaube ich, auch wichtig, Oft werden, ja gerade in so agileren Organisationen oder die, die es sein wollen, machen wir es mal so, solche Rollen abmoderiert, weil sie zu teuer sind und am Ende ist die Ignoranz dann das Teure aus meiner Sicht. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner Tipp und eine Empfehlung, dass man die Rollen wirklich auch mit genug Freiraum und Möglichkeiten ausstattet, um das zu machen. Und es geht nicht nur darum, sozusagen immer diesen Wohlfühlaspekt zu haben, weil das ja auch oft ein Punkt ist, wo wir sagen, ja, da haben wir jetzt zwei Leute, die sich darum kümmern, dass das Team happy ist. Die werden oder tun sie auch, die legen auch den Finger in die Wunde und sagen, dass da ist zum Beispiel nicht das, was so gut funktioniert gerade und das sind ja die Dinge, an denen gearbeitet werden muss. Und auch das ist wichtig, aus meiner Sicht, eine entsprechende Reibung zu haben. Wenn es immer nur das happy ist, dann passt auch irgendwas nicht.
Ja, ja, ohne Wertschöpfung wird es dann irgendwann auch schwierig.
Ja.
Nicht das Ziel einer GmbH, was anderes zu erzielen. Das ist schon klar. Aber ich finde es trotzdem schön und spannend zu hören, wie ihr das macht. Weil ich meine, letztendlich müsste man ja sonst davon ausgehen, vermutlich hättet ihr sonst höhere Recruiting-Kosten. Ne, so, die Fluktuation ist höher.
Genau. Ne?
So, also bist du dann wieder eher damit beschäftigt, neue Leute. Und das ist ja nicht nur das Recruiting, sondern bis derjenige wirklich produktiv ist, passt er so wie die Person vorher und. Ne?
Ja, also wir stellen halt fest, dass wir wirklich ein gutes Jahr brauchen, bis so eine Person wirklich produktiv ist und wirklich komplett produktiv ist. Klar, die kann schon früh mithelfen, aber wenn man wirklich sagen kann, okay, wie sagen wir so schön, du kannst alleine laufen, ne? Du kommst jetzt in das Laufalter, dann ist das so ein Jährchen, ist halt wie beim kleinen Kind wahrscheinlich so um den Dreh.
Ja.
Ja.
Ich gehe nochmal eins zurück, weil ich das letztes auch mit jemand anders diskutiert habe. Macht ihr, wenn ihr so stark remote arbeitet, macht ihr noch viel so dieses virtuelle Kaffeepause, virtuelles Mittagessen und so? Weil in unserem Gespräch, wir hätten, glaube ich, nicht weiter auseinander liegen können.
Ja.
Was ich mit dem anderen.
Ja. Also was wir tatsächlich zu Corona irgendwann eingeführt hatten, das fand ich auch wirklich auch spannend, das fand ich auch toll, weil es halt einfach auf eine Initiative von den Teams kam und nicht irgendwie jetzt die Geschäftsführung hat irgendwie sowas eingefordert. Mhm. Das war so ein virtuelles Feierabendbier, was ich halt wirklich total gut fand, tatsächlich am Freitag. Also es war so eine Unsitte, heißt das bei uns, die Unsitte am Freitag. Und das wird tatsächlich immer noch genutzt.
Mhm.
Das heißt, da treffen sich die Teams ungezwungen und sinieren über die Woche oder über das Wochenende, was kommt oder was auch immer. Die Themen sind halt
keine Agenda, sondern
einfach go. Dann haben wir das Café Grüneck. Das ist quasi auch so eine virtuelle Ecke, eine Kaffee-Ecke, wo man sich treffen kann, um keine Ahnung, ein virtuelles Dart zu spielen oder einen Go-Kart zu fahren oder sowas oder einfach auch nur zu schnacken. Das machen wir auch. Und die Teams haben, wie gesagt, durch diese virtuelle Welt doch einen engen Draht. Also ich weiß, es zum Beispiel so Vorgehen gibt, dass die Kollegen wirklich dann an so einem virtuellen Tisch sitzen und haben alle ihre Mikrofone und Kameras offen.
Mhm.
Und man arbeitet an seinem Thema, hört aber, was der andere sagt und quatscht mit dem oder so. Ne? Das machen wir, sind schon also so Dinge.
Die also wenn es dann relevant wird und man was beitragen kann, dann äußerst du dich ansonsten.
Genau, was wir ja feststellen, das ist auch ganz normal, wenn wir jetzt in einem Büro sitzen, dann habe ich natürlich so diesen informellen Charakter. Ich kriege halt alles mit. Ne? Also ich weiß halt, was da gesprochen wird. Ich weiß, wie es bei dem Kunden X ist. Ich weiß, wie das Projekt gelaufen ist. Ich weiß, was für Probleme.
Man will oder nicht, ne?
Genau, man will oder nicht. Und wenn ich jetzt so sehr stark zu Hause isoliert bin und nur fokussiert in meinen von mir aus Teams oder Slack-Meetings oder so, dann habe ich einfach nur diesen einen Fokus und links und rechts wie so Scheuklappen. Ne? Und ich komme da einfach nicht gut dran. Und das ist natürlich ein guter Aspekt, einfach zu sagen, ja, wir haben die Möglichkeit, halt auch als Team in einem virtuellen Raum zu sitzen und dann bekomme ich auch ein bisschen mehr mit, was links und rechts passiert.
Mhm. Wir haben das auch ausprobiert,
hatten
das als eine Maßnahme von unserem Strategie-Meeting eingeführt, auch dass man, das waren glaube ich immer so 1,5 Stunden Slots, zweimal die Woche oder dreimal die Woche und am Anfang sind noch Leute reingegangen, aber also obwohl es mehr oder weniger auch so gebrieft wurde auch oder moderiert wurde, war es dann eher ein, jeder erzählt mal kurz, was irgendwie so los ist. Und dabei wollten wir uns eigentlich nur so treffen, so als würde man das Büro simulieren. Also genauso wie du sagst. Mhm. Ne? So, jeder macht eigentlich gerade seinen Kram. Und wenn aber jemand gerade sagt, kannst ja auch mal laut denken, ne? Mensch, ich stehe gerade auf dem Schlauch oder keine Ahnung was, ne? Dass man sich dann in dem Moment hilft, aber es gibt sozusagen keine Aufforderung sozusagen zum Austausch. Auch das Meeting hatte keine Agenda oder so, ne?
Also ich glaube, dass das wichtig ist, sowas ungeplant zu machen. Ich glaube, diese Synergetik ist der wichtige Punkt, dass ich sagen kann, okay, jetzt habe ich das Thema, weil ich werde ja nicht zweimal die Woche, also ich werde mein Problem nicht aufsparen. Mhm. Also ich kann mir, klar, kann ich mir das irgendwo hinpinnen und sagen, ja, ich habe das Problem, ich spreche das am Donnerstag zu unserer geplanten Teamrunde mal an. Mhm. Aber das passiert ja ehrlicherweise nicht. So arbeiten wir ja nicht, und so wir als Mensch nicht. Ne? Ich will ja tatsächlich eigentlich eher sagen, oh, ich habe jetzt ein Problem, ich muss das lösen. Und vielleicht ist ja jetzt gerade jemand da, der mir helfen kann. Ne? Weil in 3 Tagen ist das Problem schon wieder alt und vielleicht habe ich auch dann irgendwie andere Dinge gerade auf der Brust. Ne? Mhm. Das war für uns so ein bisschen so der Punkt, warum wir gesagt haben, lass uns gucken, ob wir es schaffen, diese Bürosituation so echt wie möglich zu simulieren. Und da... Also auch das ist noch nicht perfekt, muss man ganz klar sagen, aber es kommt schon so langsam in die Richtung, wo ich sagen kann, okay, das hilft an der einen oder anderen Stelle. Mhm.
Nur nochmal zum Verständnis, weil vielleicht setze ich ja bei uns auch nochmal an.
Ja.
Das heißt, ihr habt einen virtuellen Raum aufgebaut und da, wenn ich Glück habe, sind da andere Menschen, aber vielleicht sind die auch nicht da.
Genau. Ich kann da sozusagen freiwillig rein in diesen Raum. Also das ist so ein kleines Spiel ist das. Ne? Ich habe so ein World Builder. Ich kann mir quasi meine Welt darin bauen. Wir haben da verschiedene Arbeitsplätze, Bereiche, dann so Tische, wo man gemeinsam sitzt, wo man alleine sitzen kann. Ähnlich wie hier im Pioneers Club, wo ich so einen Raum habe, wo ich mal in Ruhe telefonieren kann. Ne? So eine kleine Zelle, so eine Telefonzelle. Oder halt eine Küche oder eine, wie gesagt, eine Spielecke oder irgendwas in der Richtung. Und ich sehe halt, wer in dieser Welt gerade online ist und live ist. Und ich habe ähnliche Funktionen wie jetzt in einem Teams oder so. Ich sagen kann, ich möchte jetzt nicht gestört werden, ich will in Ruhe arbeiten. Dann kann ich nicht einfach an jemanden herantreten und sagen, hallo Michael, ich habe da mal eine Frage.
Ja.
Aber das geht, solange ich da sitze wie an einem normalen Platz, könnte ich jetzt wirklich sagen, okay, ich gehe wirklich, laufe mit meinem Männchen darüber und kann dann sagen, Michael, ich habe hier ein Thema bei dem Kunden XY, kannst du da mal helfen?
Mhm. Cool, dass ihr da so weit seid. Wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, klingt leicht,
ja.
Aber muss dann doch erstmal geschafft werden.
Ja.
Okay, wenn wir jetzt nochmal zum Titel überlegen, dieser Folge, finde ich es nochmal spannend auch zu fragen, arbeitet ihr mit vielleicht auch so Anreizsystemen, arbeitet ihr mit, alles nur, was du erzählen willst natürlich, ne? Arbeitet ihr mit Boni, wie viel steckt ihr so in Weiterentwicklung und so, das waren so für mich oder sind für mich auch so Punkte, wo man sagt, das fragen typischerweise Bewerber oder das ist wahrscheinlich auch Mitarbeitern wichtig, ne?
Ja, zu dem Boni fangen wir mal damit an, weil es ein Thema ist, über das ich sehr, sehr lange nachgedacht habe und wir früher auch etwas anders damit umgegangen sind. Ich aber zu einem festen Entschluss gekommen bin, dass das in der Form, wie es in den Unternehmen aktuell passiert, in der Regel nicht zielführend ist. Also bei uns gibt es keine variablen Gehaltsanteile. Punkt. Warum? Weil jedes variable Gehaltsanteil, was ich ausschütte, im Prinzip ein Individualziel fördert.
Mhm.
Und ich möchte keine Individualziele fördern. Ich möchte Teamziele fördern. Jetzt könnte man darüber nachdenken, okay, dann könnte ich ja das Team im Prinzip in irgendeiner Art und Weise mit einem Bonus versehen. So weit sind wir noch nicht. Ist aber durchaus eine Gedankenwelt, wo wir drüber nachdenken, weil wir gesagt haben, okay, das ist das, was ich mir maximal vorstellen könnte. Ansonsten ist aus meiner Sicht Anreiz über Geld immer etwas schwierig. Und wie gesagt, allein aus Grund der Individualziele versus Teamziele finde ich es halt sehr, sehr schwierig. Und wir machen das grundsätzlich nicht. Aber was machen wir? Für uns ist es total wichtig, dass wir natürlich auf der einen Seite klassischerweise ja, ich glaube, das machen mittlerweile viele große Unternehmen. Wir sind nicht ganz so groß, machen es aber trotzdem. Natürlich solche Dinge machen wie zusätzliche Benefits. Ich glaube, das ist mittlerweile etwas, was man anbieten muss. Das ist egal, ob wir ein Kind oder eine Hochzeit mit einem Benefit versehen und sagen, okay, da gibt es ein bisschen ein kleines Taschengeld, weil es immer teuer ist dazu. Aber auch solche Dinge wie ja, Unterstützung bei der Rente, Gehaltsumwandlung, solche Dinge, die wir halt machen, wo wir wirklich ein sehr, sehr umfangreiches System haben, um den Teams oder den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen quasi einen optimalen Output zu geben, was das Gehaltsthema angeht. Dann haben wir natürlich sowas wie Ergonomie zu Hause, ist uns total wichtig, Gesundheit insgesamt. Also fangen wir an mit Ergonomie zu Hause. Bei uns bekommt jeder einen höhenverstellbaren Schreibtisch nach Hause geliefert, der kriegt einen super Bürostuhl nach Hause geliefert, kriegt eine komplette Ausstattung nach Hause geliefert, um einfach zu Hause gesund zu oder zu arbeiten. Und zudem fördern wir noch mit verschiedenen Sportveranstaltungen und Anreizen, also egal ob jetzt Fitnessstudio oder Massagen oder ähnliches, dann halt auch die Gesundheit. Uns ist das total wichtig, weil aus meiner Sicht da der Mitarbeiterschutz anfängt. Auch das Thema Überstunden zum Beispiel, sowas, was bei mir, also was ich gar nicht gerne sehe, ich will die einfach nicht. Es ist aus meiner Sicht unnütz und ein Planungsproblem, und man sollte das Planungsproblem nicht auf den Rücken der Belegschaft sozusagen auslagern. Das heißt, wir achten da schon sehr, sehr stark drauf, dass da einfach die Wochenstunden nicht überreizt werden und dass da einfach auch keine Überstunden entstehen. Solche Sachen sind mir sehr, sehr wichtig, einfach um die Gesundheit zu erhalten. Auch unsere Arbeitssysteme sind, also jeder, der ein bisschen Agilität kennt, weiß, dass das in der Regel keine Push-Systeme sind, wo man irgendwie Arbeit reindrückt, sondern es wird erst Arbeit nachgezogen, wenn man quasi fertig ist mit dem, was man zu tun hatte. Und das ist mir sehr wichtig, dass man da nicht zu viel Druck aufbaut, der dann wieder negativ auf Gesundheit und Ähnliches sich auswirkt. Ja.
Das klingt doch nach einem guten Paket. Witzigerweise, ich habe letztens mit einem anderen Unternehmer gesprochen, der zieht jetzt das Bonussystem wieder zurück.
Ja.
Also die hatten das eingeführt und rollen das jetzt alles wieder zurück, weil die gesagt haben, letztendlich zahlen wir eh quasi 100% oder ein bisschen mehr aus, weil ansonsten hast du auch mal ein Motivationsproblem. Ne? So, also
das ist,
ich verstehe den Grundansatz ehrlich total. Ich habe bei Bertelsmann gelernt und da war das auch ein fester Bestandteil da drin und auch eine Abstufung, wenn du das und das oder dann kriegst du 150 oder noch mehr Prozent und so. Diesen Grundgedanken konnte ich schon immer verstehen. Fand nur auch zum Beispiel, du hattest doch meinetwegen 4-5 Ziele für ein Jahr. Nach einem halben Jahr hat sich manchmal die Welt so gedreht. So, da waren die plötzlich gar nicht mehr relevant und so, ne? Musstest du wieder anpassen und so. Aber gut, ist eh lange her.
Das ist tatsächlich etwas schwierig, da auch in der Form. Ich sehe das ja so, und ich hatte gesagt, so fern ist es mir halt auch total wichtig, ne? Und manchmal ist es einfach, ich habe ja konkurrierende Ziele an vielen Stellen. Ne? Jetzt nehmen wir mal sowas, wenn sich wer sich in der Softwareentwicklung zum Beispiel auskennt, ja, jetzt, wenn ich jetzt sagen kann, okay, womit mache ich denn Umsatz? Ja, nicht mit dem Beheben von Fehlern, das ist wohl so, ne? Und jetzt habe ich nachher das Problem, dass der eine sagt, ja, ich will aber keine Fehler mehr beheben, weil damit machen wir ja keinen Umsatz. Der andere die User Stories umsetzt, sage ich jetzt mal, und sein Ziel erreicht. Das passt einfach nicht zusammen. Und ich will einfach da einfach auch offen und fair sein und auch ein System haben, wo ich sagen kann, okay, da gehe ich einfach mit. Und wenn ich jetzt halt sagen muss, im Vertrieb ist das Gleiche. Ja, irgendein Mitarbeiter arbeitet an einem Projekt und sagt, ich habe da jetzt so viel Zeit reingesteckt und die Unterschrift wird nachher bei dem Kollegen abgeleistet, weil ich jetzt gerade im Urlaub war. Ja, also ne, das ist so ein bisschen, ich glaube, dass das einfach nicht zielführend ist. Das ist mehr Diskussion, und wie du gerade schon sagtest, am Ende muss man sowieso ein gutes Gehalt bezahlen, damit das funktioniert und damit wir gegenüber auch anderen Organisationen, die es ja Gott sei Dank hier auch in Bielefeld gibt, mit größeren IT-Anteilen auch konkurrieren können. Das müssen wir ja auch irgendwie leisten.
Ja. Okay, Roland, das klingt echt super spannend, wie ihr das macht. Hat sich total gelohnt, mit dir darüber zu sprechen, weil ich glaube, da waren viele Punkte dabei, wo auch andere Unternehmen vielleicht nochmal hellhörig werden oder vielleicht nochmal das als Impuls nehmen, drüber nachzudenken, was man am eigenen Unternehmen noch machen kann. Gefühl seid ihr schon relativ weit, auch wenn du ein paar Mal die Formulierung gewählt hast, seid ihr noch nicht fertig und so. Und wahrscheinlich ist man das auch nie so richtig. Ne? Das alles ist immer ein Prozess. aber das klingt echt schon sehr, sehr cool, sehr spannend. Ja, bevor ich Danke sage, noch 3 beste Tipps. So schließen wir unseren Podcast. Mhm. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht überraschend für dich. Oder vielleicht doch.
Ich meine, ich hätte mich vorbereitet.
Wie dem auch sei, du wirst die Fragen locker beantworten können. Dein Lieblingsrestaurant oder Café?
Ah, ja, die stimmt, die Frage. Da habe ich auch schwer getan. Tatsächlich kommt es immer sehr stark darauf an, wo ich gerade Lust zu habe. Und es gibt manchmal so Tage wie heute, also jeder, der jetzt ist im Radio, man sieht nichts, aber die Sonne scheint. Da wäre zum Beispiel wirklich ein schöner Abend im Givino ganz gut. Tatsächlich gibt es so manchmal auch einen Tag, wo ich gern zur Fahle gehe, total urig, irgendwie ein ganz uriges kleines Restaurant und Schnitzel essen. Also die beiden Varianten gibt es auf jeden Fall und noch ganz viel dazwischen.
Dein Lieblingsort in Bielefeld, sofern er nicht schon heute in der Folge gefallen ist.
Oh, ja, nee, ist er nicht. Ich bin bekennendes Mitglied und Fan vom DSC Arminia Bielefeld.
Schön, dass du dir noch zustehst, ich auch.
Ja, noch zu stehe. Und ich muss sagen, einfach die Alm ist ein wunderschöner Ort, wo man mal sein kann. gefällt mir sehr gut. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, der noch nicht da war, sich mal ein Ticket zu holen. Auch wenn es die dritte Liga aktuell ist, passt das immer noch ganz gut. Ja.
Und hoffentlich bleibt.
Ja, und hoffentlich bleibt.
Wenn diese Folge veröffentlicht wird, wissen wir die Antwort.
Mhm.
Liebstes Ausflugsziel in der Region?
Ja, genau. Ausflug ja in der Region ab und zu mal. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, ich laufe halt ganz gerne. Und was wirklich am allerschönsten ist, ist, sich diese Stadt mal von den verschiedenen Höhenzügen und den Perspektiven mit anzugucken. Das ist total toll, gerade sehr früh morgens. Wirklich richtig gut. Ist egal, ob das jetzt irgendwie der Weg halt eher über den Osten ist, also Richtung Sparrenburg. Aber auch die andere Seite ist wunderschön, wenn man wirklich mal so auf diese Stadt drauf guckt. Aus den Höhenzügen kann ich nur jedem empfehlen. Kann man auch zu Fuß erwandern. Macht einfach total Bock. Und man sieht die Stadt mal aus einer anderen Perspektive. Und das ist immer sehr viel wert, mal die Perspektive zu ändern.
Und das nicht nur, wenn man auf diese Stadt guckt, sondern auch, wenn man sich mit Mitarbeitenden beschäftigt, um sie zu finden oder zu binden. Somit würde ich die Folge beschließen, haben wir noch ganz rund bekommen. Ja. Roland, nochmal ganz lieben Dank. Da war echt, glaube ich, richtig viel dabei. Danke, dass du heute hier warst.